Nordwestpassage.
Wenn wir jedoch die diversen überraschenden Wortmeldungen und Ereignisse der letzten Tage und Wochen Revue passieren lassen, kommen wir nicht um den Zweifel herum, dass die Zeiten anfangen, durcheinander zu purzeln, sich Geschichten und Subjekte aus vergangenen Jahrzehnten in unser Hier und Jetzt mit einer Heftigkeit hineindrängen, dass wir zumindestens ihre anhaltende geschichtliche Relevanz nicht verneinen können. So schreibt es Sebastian Lotzer in seiner Textreihe Galaxien des Antagonismus, welche von Anfang März bis Mitte April 2025 erschienen ist. Ausgangspunkt ist ein Rückblick, ein Augenblick und ein Ausblick aus dem Untergrund vom ehemaligen RAF-Kämpfer Burkhard Garweg. Sebastian möchte diesen Blick kritisieren, erweitern und entwirft seinerseits einen antagonistischen Standpunkt auf der Höhe der Zeit. Um eine Auseinandersetzung mit dem bewaffneten Kampf vergangener Jahrzehnte kommt man dabei nicht umhin. Es wird klar, die Rote Armee-Fraktion in Deutschland und die Roten Brigaden in Italien unterschied nicht nur die Dauer ihres Bestehens, sondern ebenso ihre Verankerung in den bestehenden Kämpfen. Dass diese Art militanter Auseinandersetzung den Hunger der Massen nach Politik nicht stillen konnte, liegt heute auf der Hand. Ob es weichgespülte Bündnisse heutiger Zeit sind, darf zumindest bezweifelt werden, wenn am Ende ein ums andere Mal nur der Hunger nach den staatlichen Fleischtöpfen befriedigt wird. Heute, wo der bewaffnete Kampf obsolet erscheint, sind es regelmäßig auftauchende Riots und Revolten, die die Verbitterung der Verdammten über diverse Zustände zum Ausdruck bringen. Zumeist noch ohne jedes Programm scheinen hier bisweilen intergalaktische Utopien auf, die sich auch die klügsten Theoretiker nicht hätten ausdenken können. Auch dieser Hoffnung und gleichzeitig Mangel widmet sich Sebastian in seinen Texten und sind Gegenstand dieses Gesprächs. Sebastian Lotzer ist Autor der Romane »Die schönste Jugend ist gefangen« und »Begrabt mein Herz am Heinrichplatz«, welches aktuell in der vierten Auflage bei Bahö Books erschienen ist. Ebenso findet sich sein Buch »Winter is Coming« über die Kämpfe gegen die Arbeitsgesetze 2016 in Frankreich beim Verlag. Nebenbei übersetzt er fortlaufend Texte für Bonustracks. Viel Spaß beim Hören! Hallo Sebastian, ich freue mich, dass du dir da heute die Zeit genommen hast, mit mir über deine, naja, Textreihe letztlich, Galaxien des Antagonismus zu sprechen. Du selber hattest ja selber schon zwei Romane geschrieben und auch nochmal ein Buch, eine Art Textsammlung über die Kämpfe in Frankreich 2016. Und ja, ein immer wiederkehrendes Moment ist ja diese Auseinandersetzung mit Antagonismus damals, Antagonismus heute. Und so ist auch letztlich deine Textreihe zu verstehen. So habe ich sie zumindest gelesen. Und ich hätte jetzt vielleicht zu Beginn, und das machst du ja auch in deinen Texten, erstmal die Frage gehabt. Du machst am Anfang erstmal so eine kleine, ja, Zustandsbeschreibung, wie heute so die politische Großwetterlage zu beschreiben ist. Und ein Punkt, der mir da auf jeden Fall aufgefallen ist, ist diese Diagnose von der Abkehr eines grünen Kapitalismus, wie er noch vor einigen Jahren diskutiert wurde, hin zu einer Tendenz zum Krieg, wie du es nennst. Und vielleicht, um da auch so ein bisschen erstmal den groben Rahmen zu haben. Vielleicht könntest du das nochmal ein Stück weit ausführen. Also wie drückt sich das halt aus? Wie ist da, was hat sich da getan im Zeitgeist? Und vielleicht noch daran anschließend, weil ich denke mal, das gehört auch einfach dazu, ist natürlich auch Trump als Stellvertreter der USA, als der Hegemon, der ja auch zunehmend ins Wanken kommt und man ja auch darüber diskutiert, wie sehr man es jetzt tatsächlich mit einer multipolaren Weltordnung zu tun hat. Genau, was hat da vielleicht auch Trumps All-in, wie du es nennst, mit dem Ganzen zu tun?
Also, wir machen das so wie immer im Politik-Talk, irgendwie der Gefragte antwortet erstmal nicht direkt auf die Frage, sondern erzählt erstmal was ganz anderes.
Sehr gut.
Ja, nee, ich möchte erstmal was sagen dazu, wie diese Texte überhaupt entstanden sind. Also, das sind ja 40 Seiten jetzt. Ich habe mir das mal dann alles zusammengefasst. Das war ja so nie geplant, sondern der Ausgangspunkt war, dass der Garvik von Araf diesen sehr langen Text veröffentlicht hatte. Der wurde ja in Deutschland gedruckt. Das waren auch 70 Seiten zur Geschichte Araf. Und ich befasse mich ja schon länger mit der ganzen Geschichte, damals auf einer praktischeren Ebene als heute, aber habe ja auch einiges dazu geschrieben und veröffentlicht. Und mein zweiter Roman beinhaltet ja auch eine Auseinandersetzung mit dem bewaffneten Kampf und der Geschichte der RAF. Und mir war es halt wichtig, auf den Text von Burkhard Garvik auf der einen Seite zu antworten, ja, und auf der anderen Seite schreibe ich selten so mit einem großen Plan, sondern genauso wie in meinen Büchern läuft es mal alles sehr assoziativ ab. Das heißt, ich habe halt auf der einen Seite das Bedürfnis gehabt, diesen Text des Genossen zu kommentieren und ihm auch eine Reflexion zu geben. Ne? Finde auch sehr traurig, dass sehr wenig Leute sich das auf diesen Text bisher bezogen haben. Auf der anderen Seite mache ich ja viel Übersetzungsarbeiten und schreibe ab und zu mal auch ein paar Sachen zur aktuellen Lage und so flossen dann halt auch Sachen ein, wie zum Beispiel, ne, die Frage, die du jetzt gestellt hast, wo steht so das Empire gerade, wo steht der Kapitalismus und wo steht der Imperialismus? Genau, und so ist das alles so zusammengekommen.
Ja.
Genau, das war auch gar nicht geplant, dass da sechs Teile draus wären. Ich habe den ersten Text geschrieben, irgendwie an so einem Wochenende, einen ganzen Tag lang dran gearbeitet. Hab gemerkt, es ist noch was offen, und kam noch ein zweiter Text. Naja, und manchmal fällt einem der im Nachhinein immer noch was ein, und so sind halt diese sechs Teile draus geworden. War aber ursprünglich gar nicht geplant. Aber ich bin trotzdem insgesamt doch ganz fein damit, auch wenn man das jetzt als Ganzes liest, natürlich feststellt, dass sich immer wieder bestimmte Punkte wiederholen. Aber das ist halt so, wenn man halt nicht so eine Grundsatzidee für so einen langen Text hat, sondern eigentlich so assoziativ mal ein paar Stunden mal sich hinsetzt und was aufschreibt. So halt erstmal so ein bisschen zur Erklärung, wie das zusammengekommen ist, zustande gekommen ist alles. Ja, genau. Und ja, ich habe angefangen, glaube ich, mit dem Satz, Trump geht all in. Und ich fand, das resultierte auch aus so einer Diskussion, die ich mit einem Genossen habe, den kenne ich jetzt seit, oh, mein Gott, ich bin alt geworden, also seit 40 Jahren. So, ja, diskutieren jetzt nicht jede Woche. Es gab Phasen, in unserem Leben haben wir uns häufiger sehen, haben wir weniger sehen, zur Zeit sehen wir uns häufiger. Und dann, was die meisten machen bei ein paar alkoholischen Getränken, wird dann halt so ein bisschen die Weltlage diskutiert. Und was mir in diesen Diskussionen aufgefallen ist, auch sonst bei den ganzen Texten, die veröffentlicht werden, so in Deutschland jedenfalls, ist, wenn wir über Trump reden, ja, dann sind das einfach fast immer moralische Positionen. Ja, es geht um Faschismus, es geht um seine reaktionäre Haltung, es geht um ihn in seiner Psychostruktur, die bestimmt spannend ist, ja. Könnte man eine seitenlange Abhandlung aus psychoanalytischer Sicht schreiben. Aber das Entscheidende ist irgendwie für mich immer das, was italienische Genossen gerade immer wieder geschrieben haben in den letzten Monaten und wovon ich auch einiges übersetzt habe, dass Trump nicht so entscheidend ist, sondern entscheidend sind die Märkte. Ja.
Ja.
Und für mich sehe ich diese Neuordnung der Welt einfach nach den Verwertungsinteressen des Kapitals irgendwie organisiert. Und da drin gibt es natürlich bestimmte politische Fraktionen mit bestimmten ideologischen Elementen, die dann ne, bestimmte Manöver fahren, aber das Große und Ganze wird dominiert durch die Verwertungsgesetze des Kapitalismus. Und das finde ich halt spannend. So, und was Trump gemacht hat mit dem All-In ist ja, dass er einfach nur einen anderen Politikstil reingebracht hat. Ne? Mit seiner provokanten irgendwie sowas hier immer pokern irgendwie und keiner weiß irgendwie, was er wirklich in der Hand hält. Und am Ende lächelt er breit irgendwie und kassiert den ganzen Topf irgendwie und hat aber bloß ein paar gehabt. Ne? So ungefähr macht er ja Politik.
Ja.
Aber trotzdem hat er ganz klare Begrenzungen und das hat man halt auch gesehen mit seiner ganzen Initiative, ne, diesen Zollkrieg, den er ausgelöst hat, ne, irgendwie der Notenbankchef der US-amerikanischen Notenbank, der Fed, irgendwie hat ihm klare Grenzen gesagt, irgendwie ne, die wichtigen CEOs der großen Investmentfonds haben auch klar gesagt, da und da ist eine Grenze, da und da geht die Reise hin, ja und das heißt, ich habe nicht so viel Wissen über Marxismus und über historischen Materialismus, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man sich, wenn wir über Kapitalismus und wenn wir über den US-Präsidenten reden, dass wir über die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus reden und gucken, wo wir uns gerade befinden.
Ja.
Ich komme jetzt auf deine Frage zurück, der grüne Kapitalismus und die Tendenz zum Krieg. Vor ein paar Jahren war es ein großes Thema, auch Genossinnen und Genossen aus Berlin, mit denen ich in den letzten Jahren ein paar Sachen zusammen gemacht habe und auch ab und zu diskutiert habe, haben auch längere Texte zum grünen Kapitalismus geschrieben, haben hier in Berlin auf jeden Fall auch, ich glaube sogar bei euch in Leipzig, eine Veranstaltung dazu gemacht. Das war ja auch so ein bisschen en vogue, ne? Das ist jetzt irgendwie. Die Verwertungskrise des Kapitals wird aufgelöst, die ganzen Blasen werden nicht platzen, weil jetzt kommt der grüne Kapitalismus, wir investieren da, irgendwie die ganze saubere Energie, bla bla bla, irgendwie so was Großes, neues Akkumulationsregime und alles wird gut.
Ja.
So. Ich habe es schon damals alles sehr skeptisch gesehen, fand es auch ein bisschen vereinfachend, weil es auch ein bisschen so eurozentristisch war, ne? Also in den USA hat die ganze Diskussion um erneuerbare Energien und grünen Kapitalismus nie diese Bedeutung gehabt, wie es zum Beispiel in Deutschland gehabt hat. In Frankreich auch zum Beispiel gar nicht groß. Ja, die machen einfach weiter mit der Atomenergie. China, Russland, China noch viel eher. Russland interessiert sich ehrlich gesagt ein Scheißdreck irgendwie für den grünen Kapitalismus. Also, und die, ne, und wie, die ganzen ehemaligen Schwellenländer, wie man sie früher genannt hat, also Indien, Brasilien und so weiter und so fort, haben auch teilweise ganz andere Entwicklungsprojekte. Sprich, ich war da sowieso skeptisch, ob das jetzt irgendwie das Projekt ist, irgendwie sowas, was so die derzeitige Phase des Kapitalismus dominieren wird. Wie auch immer, dann kam der Ukraine-Krieg. Und seitdem ist das einfach vom Tisch. Das siehst du ja auch. Also es ist ja ein großes Thema gewesen, große Bewegungen, auch die ich aber immer sehr kleinbürgerlich fand. Also auch diese Wortwahl Klimagerechtigkeitsbewegung und sowas, also rollt sich bei mir alles auf. Ist ja alles weggebrochen, ist ja alles weg, interessiert ja keiner mehr. Irgendwelche 2-Grad-Ziele, 1,5-Grad-Ziele, wie auch immer. Das sind Randbemerkungen in den Talkshows nur noch. Ne, es wird klar umgestellt, irgendwie sowas auf Krieg, auf die kriegerische Konfrontation. Ja, irgendwie. Wir können gerne noch mal länger über den Ukraine-Krieg reden. Ich will jetzt mich nicht allzu weit fassen. Aber jedenfalls, das sind für mich die Geschichten, wo die Reise hingeht. Ja, also ist ja auch nichts Neues in der Weltgeschichte, irgendwie in der Geschichte des Kapitalismus. Ne? Krieg ist immer eine prima Option, irgendwie, ne? Wenn es eine kapitalistische Krise gibt, irgendwie um mit dieser Krise eine vorübergehende Lösung zu finden. So. Das ist für mich die generelle Tendenz zum Krieg, die wir gerade überall sehen und die sich auch immer weiter verschärft. So.
Ja.
Jetzt habe ich erstmal lange am Stück geredet.
Ja. Nee, klar, okay. Nee, das ist ja auch schon mal gut, um dann einfach so den groben Rahmen zu haben. Und ich gebe dir natürlich da auch in weiten Teilen auf jeden Fall recht. Und genau, du hast ja schon auch erwähnt, dass du auf den Text von Burkhard Garweg von der RAF eingegangen bist. Und oder dass das ein Anlass war, dich überhaupt da nochmal textlich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Und ja, also, ne, du hast jetzt die Weltlage umschrieben und die war ja auch schon immer nicht besonders rosig. Und da gab es auch immer, oder in der Vergangenheit natürlich deutlich mehr als heute, auch eine Konfrontation damit, dass Leute gesagt haben, wir gehen in den bewaffneten Kampf und setzen quasi dem, also wollen uns quasi halt mit dem Schweinesystem anlegen und hast deswegen ja auch nochmal eine größere Auseinandersetzung mit speziell 60er, 70er Jahre. Du hast die italienischen Genossen erwähnt, die da auch für heute dich da auch noch auf jeden Fall inhaltlich beeinflussen und setzt sich ja eben auch da mit auseinandersetzen mit den Roten Brigaden beispielsweise in Italien, aber auch der RAF eben in Deutschland. Wo sind da Gemeinsamkeiten, wo sind da Unterschiede? Fakt ist, dass das ganze Milieu des bewaffneten Kampfs heute natürlich in keiner Weise so eine Relevanz hat, wie das noch vor, ich sag mal, 30, 40 Jahren vielleicht war. Und trotzdem hältst du ja daran fest, dass diese Geschichte auf jeden Fall wichtig ist, aufzuarbeiten und die auch nach wie vor eine gewisse oder wichtige Relevanz für einen heutigen antagonistischen Standpunkt sind. Und gerade weil sie eben heute so wenig sichtbar sind, woran machst du das fest? Warum ist da diese Auseinandersetzung damit so notwendig, wo man doch vielleicht sagen könnte, das Ganze ist gescheitert, warum daran festhalten?
Naja, es fängt ja schon an, das ist ja eine total verkürzte Analyse irgendwie. Die Geschichte des revolutionären Kampfes, die Geschichte der Aufstände irgendwie und die Geschichte des bewaffneten Kampfes in irgendeiner Art und Weise zu trennen. Ja,
Ja.
der Klassenkampf wird irgendwann immer zum Klassenkrieg irgendwie und die Partei, unsere Partei wird immer irgendwann zur bewaffneten Partei. Ja, also es geht ja nicht anders. Also irgendwann wirst du, ne? Und das ist die Frage dann, wie du das analysierst, aber du wirst ja nicht umhinkommen, irgendwann zu den Waffen zu greifen, um die bürgerliche kapitalistische Ordnung zu beseitigen. Ja, also so der große Streik dann kapituliert der Gegner, ja, und diese ganzen Mythen, das ist ja alles Blödsinn, Bullshit. Ja, natürlich ist irgendwann stellt sich die Frage, ne, nach dem bewaffneten Kampf. Und natürlich hat die sich in den Metropolen in den 70er Jahren anders gestellt, als sie sich in Lateinamerika oder in anderen Regionen der Welt gestellt hat. So. Für mich, also ich komme ja selber aus dieser Hausbesetzerbewegung Anfang der 80er in West-Berlin. Und das waren ja innerhalb kürzester Zeit, also ich war selber 17, 18 Jahre, als es losging, das waren ja innerhalb kürzester Zeit extrem harte Auseinandersetzungen, ja, wo es auch ordentlich zur Sache ging. Und das ging ja auch weit über Straßenkämpfe hinaus, ja. Also es ging ja ganz schnell auf eine Ebene von Anschlägen und Angriffen auf Infrastruktur und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite auch eine unglaublich harte Repression, wo es auf unserer Seite auch Tote gab. Und natürlich waren dann in der Situation, ja, kann mich erinnern, 1982 kam dann halt dieses sogenannte Frontpapier, der RAF damals ist veröffentlicht worden. Und das wurde in allen besetzten Häusern, oder jedenfalls nicht in allen, aber in sehr vielen besetzten Häusern ganz breit diskutiert. So. Die Hausbesetzerbewegung ging langsam zu Ende, war ganz schwer in der Krise, es war klar so. und dann wurde nach einem neuen Bezugsrahmen gesucht. Und das gab gar nicht die Frage, also ob die Genossen, das waren für uns einfach Leute, die kamen aus einer anderen Geschichte, die waren auch älter als wir politisch gesehen. Mhm. Ja, aber da war immer sofort eine Nähe da und es war gar nicht um eine Trennung. Ich finde, diese Trennung ist total künstlich. Okay. Und wer diese Trennung schon macht, also auch dass ein Großteil der Linke immer diese Trennung so macht, also den bewaffneten Kampf als die Ausnahme darstellt, verrät ja schon ganz viel über ihre eigentlich reformistische, kleinbürgerliche Haltung.
Ne? Aber wenn ich da kurz eine Zwischenfrage stellen kann, ist das nicht teilweise aber auch ein Resultat dieses Avantgarde-Anspruchs, den ja die RAF auch immer mit sich getragen hat und diese Entfremdung, die es da auch immer gab, zur, wie auch immer, linksautonomen Szene oder wie man das auch immer nennen mag?
Ich finde es wichtig, was du gerade gesagt hast. Und das stimmt und es hat aber zwei Seiten. Ja? Also die eine Seite ist, Burkhard Garwick hat ja selber in seinem Text kritisiert ja selber, also als jemand, der einer, man muss ja immer noch sagen, mutmaßlich in der RAF organisiert war, ja, kritisiert aber trotzdem ja eigentlich von innen heraus diese Avantgarde-Position der RAF, Attentatspolitik, wie er sie nennt, finde ich einen sehr ungünstigen Begriff. Also da gibt es ja auch eine eigene Selbstkritik und jetzt ja noch nicht der Einzige. Ja. Also Karl-Heinz Delvo oder andere Leute haben ja auch eine sehr differenzierte Auseinandersetzung mit der eigenen Politik, ja, und auch dieser Avantgarde-Anspruch gemacht. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass uns damals dieser Avantgarde-Anspruch nur in Teilen gestört hat. Ja, das Problem war, dass man eher eine andere politische Analyse gehabt hat. Mhm. So, ich glaube, man ist nicht zusammengekommen, praktischer, gar nicht, weil die Herren und Damen der RAF so wahnsinnig, so hochnäsig sind und so arrogant und sich als die große Avantgarde aufgespielt haben. Das ist ja auch etwas, was immer so kolportiert wird. Jetzt läuft ja irgendwie jetzt hier gerade so ein neuer Film über Stammheim an, wo wieder Aus irgendwie als Berater tätig war. Ich habe da irgendwie in der Mediathek bloß irgendwie 2 Minuten reingeguckt und habe schon wieder sofort ausgemacht. Es ist ja nicht auszuhalten. Das sind ja totale Zerrbilder. Ne?
Ja,
also das heißt, ja, natürlich gilt es, diese Sachen zu diskutieren, zu kritisieren, aber das große Problem, und das schreibe ich ja auch in diesem Galaxien des Antagonismus, ich setze mich ja damit auseinander, meine große Kritik an der RAF ist ja gar nicht so sehr ihre Avantgarde-Haltung, sondern irgendwie ihr Subjektivismus und ihre, wie ich finde, falsche Gesellschaftsanalyse und das ist das Problem, was ich sehe.
Ja. Da kommen wir der Sache eh näher, die mich auch auf jeden Fall ja nochmal interessiert oder der ich nochmal auf den Zahn fühlen möchte. Und zwar, genau, du hast das Stichwort genannt, Subjektivismus. Also ein immer wiederkehrendes Begriffspaar in deinem Text ist ja der des begrenzten Subjektivismus, der, so wie ich das gelesen habe, auch immer vielen Zusammenhängen steht mit so einer Revolutionstheorie, die du ja mehr oder weniger beschreibst. Könntest du das nochmal so ein bisschen deutlich machen? Also was kennzeichnet das für dich, so ein begrenzter Subjektivismus?
Also wenn ich diesen Begriff benutze für die Geschichte der RAF, ist da drin auch immer ein Stück Selbstkritik enthalten. Ja, also das, wo ich herkomme, was ich gesagt habe, Hausbesetzerbewegung, später waren es dann die Autonomen, wobei ich mich nie als Autonomer bezeichnet habe. Für mich war das eine Bezeichnung von außen, aber geschenkt. Mhm. Das ist ja so genauso so ein radikaler Subjektivismus gewesen wie die RAF. Sogar die RAF, wobei ich sagen würde, die RAF hat noch mehr Gesellschaftsanalyse geleistet als die Autonomen und die Hausbesetzerbewegung oder die Anti-AKW-Bewegung. Ja. Das ist ja eine Vorstellung, dass man Geschichte macht, irgendwie sowas, weil sich Menschen zu etwas entschließen. Ja. Ja. Und dieses, dass sich Menschen zu etwas entschließen, ist ein Teil dessen, was Geschichte determiniert. Aber das ist natürlich nur ein Teil. Ne? Ja. Sondern im welchen historischen Epoche bist du, wie sind die Kräfteverhältnisse, Wie ist die Klasse organisiert? Wie drücken sich die klassischen Widersprüche aus? Und alle möglichen Fragen muss ja mit einbeziehen. Ja, du, Revolution ist ja kein Willensakt, sondern Revolutionen finden statt irgendwie sowas, wenn die Verhältnisse dafür reif sind und wenn sich dann Leute finden, die Revolution machen. Aber wenn sich bloß Leute finden, die Revolution machen wollen, aber die Verhältnisse gar nicht reif sind, kriegst du ein Problem. So vereinfacht jetzt mal ausgedrückt. Das heißt irgendwie, die RAF ist entstanden aus der Diskussion irgendwie, genauso wie die Bewegung 2. Juni oder Revolutionären Zellen. Ja, die sind ja alle aus der gleichen Diskussion entstanden. Das waren ja bloß, ich sag mal so, unterschiedliche Ausprägungen. Ja, und es waren ja Diskussionen, die von Zehntausenden damals geführt worden sind. Aber trotzdem, diese 68er-Bewegung war eine in großen Teilen akademische, kleinbürgerliche Bewegung, die ziemlich wenig mit den Klassenkämpfen hier zu tun hatte. Deshalb sind ja viele, und das war ihr ja auch bewusst, deshalb sind ja so unglaublich viele Leute in die Fabriken gegangen. Es waren ja nicht wenige, ne? So. Man hat versucht, sich auf die Arbeiterklasse zu beziehen irgendwie, und das fand ich zum Beispiel eine tolle Geschichte, finde ich weitaus aufrichtiger als so, ne, dieses übliche Agitieren nach dem Motto, man muss bloß den blöden Proleten aufklären und dann folgt da schon der Avantgarde, sondern also wirklich sich hingehen, ja, und selber in der Fabrik arbeiten. Und ich komme selber aus der Arbeiterklasse, ich verdiene bis heute ja irgendwie mein Geld irgendwie durch Maloche, früher körperlicher Art, heute bin ich Schläger. Also all das kann man tun, irgendwie sowas. Und jetzt habe ich gerade ein bisschen Faden verloren. Der Subjektivismus, genau. Also der Subjektivismus ist eine Begrenzung irgendwie. Der linke, revolutionäre, radikale Bewegung fast immer unterliegen. So ein Irrtum. Und auch wenn man sich die Texte der RAF, die jetzt rückwirkend, die damals entstanden sind, durchliest, dann sind ja durchaus der ein oder andere analytische Ansatz drin. Aber das ist keine wirkliche Durchdringung der Kräfteverhältnisse, genauso wie das Frontpapier. Ja, das Frontpapier 1982, was eine große Ausstrahlungskraft hatte auf die Überreste so der Hausbesetzer und dieser entstehenden autonomen Bewegung, war ja auch eine totale Verkürzung. Ja, die haben halt dann mit der Aktion direkt in Frankreich irgendwie und den Roten Brigaden zum Beispiel zusammengearbeitet, und darauf gehe ich auch in einem der 6 Beiträge ein. Die Roten Brigaden kommen aus der Geschichte, ja, irgendwie der 70er in Italien. Die hatten hunderte von Militanten, die hatten tausende von Unterstützern, die waren in mehreren großen Fabriken total stark verankert. Also sie haben eine ganz andere Ausgangslage gehabt als die RAF. Aber als 82 die sogenannte Europäische Front konstruiert wurde mit Aktion Direkt, RAF und Rote Brigaden, war dieser Teil der Roten Brigaden, der sich mit der RAF zusammen organisierte, eigentlich nur noch irgendwie ein sektiererischer Überrest der Roten Brigaden. So, das war die hatten sich schon x-mal gespalten irgendwie, und ein kleiner Flügel davon, der gar keine gesellschaftliche Relevanz mehr hatte, keine wirkliche tiefe Verankerung, der hat dann halt gemeinsam mit der RAF halt dieses Frontkonzept irgendwie versucht voranzutreiben. So. Und all das gehört dazu. Also man muss immer gucken, so ein bisschen, ja, ein bisschen umfassender gucken. Und vielleicht hat das natürlich auch was mit dem Alter zu tun. Ich habe, als ich Anfang, Mitte, Ende 20 war, klar, war damals Aufgabe, viele Zeitungen zu lesen. Also man hat Wirtschaftswoche gelesen, man hat Manager-Magazine gelesen, man hat Wehrkraft, Wehrzeitung gelesen, Militärzeitung gelesen. Also man hat schon ein bisschen mehr Analyse als heute betrieben, aber man hat trotzdem nicht, also jedenfalls hier in Deutschland, keine gesamtgesellschaftliche Analyse gehabt. Im Gegensatz zu dem, was die Italiener sowohl bei der Autonomie als auch zum Beispiel bei den bewaffneten Truppen geleistet haben. Und das finde ich ja bis heute ganz interessant. Ich übersetze ja ich übersetze halt häufiger Texte aus verschiedenen Ländern, auch gerade aus Italien. Mir fällt zum Beispiel auf, ja, dass die alten Autonomia-Leute, die noch leben, und die sind alle noch ein bisschen älter als ich, dass die ja nicht nur immer so sich auf die Geschichte beziehen, das machen sie auch, ja, sondern dass sie das, was sie damals gemacht haben, ja, diese Methoden, ne, der militanten Untersuchung, ne,
Ja.
so, dass sie das genauso heute anwenden so und dass sie eigentlich versuchen, das Werkzeug und die Erfahrung, die sie damals gemacht haben, irgendwie in den ganzen Konfrontationen als Werkzeug zu nutzen, um die heutige Gegenwart zu beschreiben und daraus eine Position zu entwickeln, wie heute revolutionäre oder antagonistische Politik aussehen könnte.
Ja. Und da siehst du eine Lehrstelle im deutschsprachigen Raum oder speziell in Deutschland. Ja, so verstehe ich dich da. Also ich frag
Also es ist ja genau, das ist eine unglaublich, also Lehrstelle ist schon eine Untertreibung, ist schon schön drin.
Ja. Ja, na, ich frage deswegen so ein bisschen, weil es gibt ja schon die Diskussion seit ein paar Jahren und auch schon, glaube ich, so ein gewissen Turn hin zur Klassenfrage, auch innerhalb von so einer deutschen Linken. Ich frage mich nur so ein bisschen, ob das nicht dann doch auch vielleicht eine Frage ist, wie sehr ist dann vielleicht irgendeiner aus einer Stiftung oder wie auch immer akademischen Raum kommt und gibt dann vielleicht eine Untersuchung ab oder wie sehr ist es vielleicht dieses im Handgemenge, wie du das vielleicht bei italienischer Geschichte bis heute irgendwie so siehst oder so, weißt du? Also ich weiß nicht, ob das vielleicht auch da so ein bisschen ein Problem ist, weil, wie gesagt, die Hinwendung zu Klassenfrage, glaube ich, die gibt es auch in der deutschen Linken auf jeden Fall seit ein paar Jahren zu beobachten, ne?
Was meinst du damit? Also die Klassenfrage interessiert euch höchstens diese ganz komischen neuen Karten. Also ansonsten beobachte ich das nicht. Oder es ist halt so voluntaristische Hinwendung zur Klassenfrage. Aber dass jemand hier eine Analyse macht, irgendwie, das sehe ich in Deutschsprache eben auch gar nicht. So. Also jemand, der es gemacht hat, der es ansatzweise gemacht hat, ist mein verstorbener Freund und Genosse Achim Schimpanski, ja. Aber der hat da wirklich in Deutschland fast eine Alleinstellung gehabt. Und klar gibt es kleine Zirkel, Kosmonaut und so weiter und so fort, die mal die eine oder andere kleine militante Untersuchung machen. Aber eine wirkliche Diskurs und eine wirkliche Position zu entwickeln, sehe ich hier gar nicht. Nee.
Ja.
Also die Leute führen bestimmte Begrifflichkeiten im Mund. Aber ich sehe ja keine analytische Durchdringung. So, und das ist ja auch das, warum ich so viel übersetze. Also nicht, ich mache das ja auch zu großen Teilen für mich und wie sowas, weil ich ja sonst völlig verblöden würde. Ja?
Ja.
Also wenn ich nur deutschsprachige Texte lesen würde, also das ist ein Albtraum. Also dann kriegst du ja gar keinen mehr Input mehr. Das ist ja alles, das sind ja immer bloß die gleichen drei, vier Gedanken, die tausendmal wiederkäut werden, ja, die immer gleichen Phrasen, die gedroschen werden, irgendwie, das hat ja keine Tiefe, keine analytische Wirkung, das hat auch nichts Mobilisierendes. So. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Text gelesen habe, der mich auch emotional mal abgeholt hat in
Ja.
Deutschland. Das ist wirklich sehr selten, ja.
Ja. Ja, es ist natürlich gerne mal, wenn es, glaube ich, im kalten Deutschland leidenschaftlich wird, dann ist es, glaube ich, gerne sehr selbstbezüglich und es bringt einen dann irgendwie auch nicht ganz so weiter. Also es ist dann gerne sehr irgendwie im eigenen Sumpf irgendwie schreiben und klar, es fehlt dann gerne mal auch so ein bisschen so der Blick darüber hinaus, beziehungsweise ich hatte ja auch schon mal so ein, zwei Folgen zu Frankreich gemacht und da hatten wir auch selber mit einem französischen Genossen diskutiert. Ich glaube auch natürlich dadurch, dass hier einfach, glaube ich, so dieses Überraschungsmoment fehlt, was, glaube ich, bei aller Tristesse irgendwie ständig immer so in Frankreich brodelt. Also es gibt irgendwie immer so diesen Moment, sei es jetzt die Gelbwesten, sei es jetzt halt diese Aufstände, die dann doch immer mal wieder in irgendwelchen Zyklen aufflackern, das kennt man hier, glaube ich, nicht. Und deswegen ist da, glaube ich, halt einfach so, ja, das ist halt immer so noch viel weniger vorstellbar, dass man da irgendwie noch mal einen ganz anderen Horizont irgendwie aufmachen könnte. Ja.
Ja, wobei, ja, genau, aber die ist ja auch wieder, ne, ja, das gibt es in Frankreich, in Italien ist ja auch Toten. Also ist ja auf
Ja.
der Ebene, ist ja eigentlich auch Totentanz, ja. Also die
Ja.
Postfaschisten, Meloni hat die Wahl gewonnen, ja. Aber es gibt auch da spannende Geschichten, ne? Es gibt da zum Beispiel Cobras, ja, die so Basisgewerkschaften irgendwie, ja, die schon seit sehr langer Zeit sehr aktiv sind, die ganz viel dieses migrantische Subproletariat organisieren, die nicht umsonst irgendwie auch in den letzten Jahren wiederholt massiven repressiven Angriffen ausgesetzt wurden, wo wichtige Leute der Cobras irgendwie von den Bullen festgenommen worden sind. Also, aber jenseits davon ist natürlich in Italien auch auf der praktischen Ebene, auf der Straße, unglaublich viel Tristesse. So, ne? Es gab jetzt so im Zusammenhang mit dem Hungerstreik von Alfredo Caspito, gab es irgendwie so mal erstmalig wieder so eine organisierte Straßenmilitanz irgendwie, und dann gab es zur No Expo am 1. Mai vor ein paar Jahren so eine tolle militante Demo. Aber eigentlich ist das auf der praktischen Ebene in Italien genauso schlimm wie hier, bloß es gibt da eine sehr lebendige Diskussion, die auch generationsübergreifend ist. Das finde ich halt so spannend. Ja, also es haben zum Beispiel Leute zu verschiedenen Themen Diskussionen organisiert, wo dann auch also über 3, 4 Generationen von politischen Militanten Leute zusammengekommen sind und gemeinsam diskutiert haben. Etwas, was hier nicht stattfindet.
Ja.
Ja, so. Also das heißt, die praktisch sieht es in Italien auch ziemlich, ziemlich traurig aus, aber es gibt sehr viel analytische Arbeit. Und es gibt halt auch, also das hat man auch gesehen, fand ich, zum Corona-Ausnahmezustand, ja, diesen präfaschistischen Organisationsversuch hier des Staatsapparates, dass in Italien es viel mehr Widerstand gab, irgendwie sowas, dass es da, der war auch sehr, sehr, sehr diffus, sehr widersprüchlich. Darin gab es rechte Flügel, darin gab es linke Flügel, darin gab es einfach erstmal Dinge, die von unten gekommen sind, hat aber eine andere Note gehabt, als es hier in Deutschland war.
Ja.
Und es gab auch viel mehr intellektuell, also da haben sich auch relevante Teile der radikalen Linken halt ganz anders zu diesem Ausnahmezustand geäußert, während ja hier in Deutschland irgendwie einfach 98% der Szene und der Linken irgendwie das alles abgenickt haben und ganz vorne wegmarschiert sind, irgendwie, um hier so eine faschistoide Mobilisierung und Disziplinierung aufzurichten. Ja? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, wenn wir reden über hier und jetzt und was notwendig ist, dann gehört da auch dazu immer eine selbstkritische Auseinandersetzung. Ja, und ich finde es wirklich vermessen, wie dann Leute zum Beispiel von den Genossen der Rechten eine selbstkritischere Auseinandersetzung fordern. Und die Leute hier, weiß ich was, hier diese ganzen Bullenstaat im Corona-Ausnahmezustand abgenickt haben, ja, irgendwie das verteidigt haben, ganz vorne weggegangen sind, viel denunziert haben, Leute ausgesperrt haben, so weiter und so fort. Und ich kenne bis heute nicht eine einzige selbstkritische Äußerung, nicht eine. Also würde mir schon reichen, wenn jemand sagen würde, ja, wir haben da ein bisschen daneben gelegen irgendwie, und vielleicht haben wir die Genossen, die das von vornherein kritisch gesehen haben, doch ein bisschen recht gehabt. Das gibt es bis heute nicht. Das wird einfach totgeschwiegen. Es wird so getan, als wenn es das nicht gab. Oder ich glaube auch, dass die Leute peinlich berührt sind, aber das sind ihre eigenen Anteile. Ja, so. Das heißt, wenn wir über Antagonismus sprechen, wenn wir über das sprechen, wo wir heute sind, dann gehören natürlich, und dieser Corona-Ausnahmezustand hat sich über die gesamte Welt oder fast die gesamte Welt erstreckt, ja, dann gehört das natürlich dazu. Und für mich ist, ich habe auch viel von Agamben übersetzt, ja, also für mich hat ja dieser Corona-Ausnahmezustand hat für mich diese Tendenz zum Krieg vorbereitet, ja. Also ich denke, das Empire ist durchaus im Endgame. Und natürlich, wir wissen nicht, was passieren wird, aber natürlich, es läuft alles auf einen großen Crash zu. Die Frage ist bloß, wie dieser Crash aussehen wird. Ja? Kommt es zu größeren Kriegshandlungen auch in den Metropolen? Bricht bricht einfach das ganze Wirtschaftssystem irgendwie einfach weg irgendwie und damit auch die ganzen sozialen Sicherungssysteme in den Metropolen. Weiß ich nicht, werden einfach Millionen von Menschen irgendwie irgendwo draußen in der Welt irgendwie völlig von einem abgeschnitten und einfach krepieren gelassen, ohne dass man was tut. Ich weiß nicht, aber der Crash kommt ja. Das wissen ja alle. So. Aber die Frage ist halt, wie er aussieht und, ne, was ich auch finde, es gibt halt so eine, man kann eh nichts machen, Haltung oder fast so eine Liebe zum Untergang, ja, so, die ich absolut nicht teile, sondern ich denke halt, wir sind in einer totalen zugespitzten Krisensituation, ja, in der es eine generelle Tendenz zum Krieg gibt, aber jeder, der sich mit Geschichte beschäftigt, weiß auch, dass die großen imperialistischen Kriege in deren Kontext immer auch massive revolutionäre Bewegungen entstanden sind. Ja, also sprich, ja, es gibt eine Zuspitzung der Situation, aber sie findet statt in einem Kontext, in dem wir in den letzten 20 Jahren so viel Aufstandsbewegungen gesehen haben, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben. Ja, so.
Ja. Na, ich, was ich halt immer hierzu dann feststelle, ist halt, dass ich tatsächlich glaube, dass hier einerseits natürlich halt, ne, du hast Corona-Ausnahmezustand schon erwähnt. Ich finde, ein bisschen lässt sich da schon auch so eine Linie ziehen. Ist natürlich jetzt nochmal ein ganz anderes Feld, aber wenn jetzt auch wieder vermehrt über so Verbotsverfahren bezüglich der AfD irgendwie diskutiert wird, dass halt diese krasse Staatshörigkeit, die es einerseits irgendwie so gibt, und dass die, wie ich dann doch immer wieder so feststelle, aus einer sehr großen Angst sich irgendwie speist. Also dass man so ganz wenig Hoffnung darin hat, dass tatsächlich vielleicht sozusagen massenhaft ein Aufbegehren stattfindet. Also man hat halt immer ich habe immer den Eindruck, viele Linke brauchen halt immer so diesen staatlichen Prellbock dazwischen, weil die eigentlich Angst haben, dass wenn da so ein Aufbegehren stattfindet, dann kann es eigentlich nur ins Negative kippen. Also ich sage mal so, da hat natürlich wahrscheinlich auch der Nationalsozialismus irgendwie so seinen Nachdruck hinterlassen, aber ich finde es immer krass, in welcher Mannigfaltigkeit das eigentlich, finde ich, auf vielen Feldern irgendwie bis heute zu beobachten ist, wie wenig man, und wenn es einfach nur vielleicht naiv ist, aber wie wenig man da auch mal so die Hoffnung zulässt, da kann vielleicht auch einfach mal was erwachsen, ohne dass da jetzt halt immer gleich alles wahnsinnig reguliert ist und der Staat irgendwie dazwischen funkt und alles wieder bis ins Detail halt durchreglementiert ist. So.
Ja, also ich meine, natürlich, was ja Trump ja auch macht, ist ja irgendwie, er versucht ja das weiße Proletariat ja irgendwie sowas an sich zu binden. So, ne, das ist ja eine ganz klare rassifizierte Politik, die er da macht. Und natürlich, und das versuchen natürlich ne, so die Rechtspopulisten, die Faschisten hier in Europa genauso. Ja?
Ja.
Und natürlich gibt es, ja, und natürlich ist jetzt nun Deutschland, leben wir mit der Erfahrung des Nationalsozialismus und natürlich gibt es das hier genauso, ja, auf der einen Seite, ja, dass bestimmte Teile des weißen, privilegierten Proletariats sich dann halt irgendwie so einer faschistischen Option zumindest nicht verschließen, um es vorsichtig auszudrücken. Aber auf der anderen Seite, also die einzige Möglichkeit, darin zu intervenieren, ist ja darum zu kämpfen. Ja, also mich zurückzulehnen und zu sagen, wir haben eh verloren, die Einzigen, die uns vor dem Faschismus retten kann, irgendwie ist der Staat irgendwie und sein Gewaltapparat, ist natürlich eine total verlorene Position. Weil wenn der Faschismus eine Option ist fürs Kapital, dann kommt er also so. Aber er kommt, weil es im Interesse des Kapitals ist, sonst kommt er nicht, ja. Das ist ja, sind ja völlig, völlig falsche Vorstellungen. Also auch der Nationalsozialismus war ja nur möglich, irgendwie, weil die großen, wichtigen deutschen Konzerne damals die Aufrüstung irgendwie und das Projekt des Nationalsozialismus abgenickt haben. Also es gab ein Interesse des Kapitals an dem, was der Nationalsozialismus an Politik gestaltet hat. So.
Ja.
Einschließlich der Vernichtungskriege irgendwie gegen die Sowjetunion und dem Ganzen und so weiter und so fort. Also man muss es ja immer zusammen denken und ich bin da völlig bei dir, ja, aber genau, das ist mittlerweile also alles, was es noch hier an antagonistischen Vorstellungen gibt, die sind so defensiv. Von vornherein, die nehmen die Niederlage und die Ohnmacht immer schon vorne weg. Und das ist etwas, wogegen ich auch immer versuche anzuschreiben und anzuargumentieren. Ja, das ist auch in diesem Land, und da fand ich zum Beispiel, ne, den Corona-Ausnahmezustand, also auch da gab es jede Menge Widerstandshandlungen. Und zwar jenseits dieser ganzen obskuren Querdenker-Leute und so weiter und so fort. Ja, die
Ja.
ganzen Jugendlichen, die sich trotzdem im Park getroffen haben und alle möglichen Geschichten. Und natürlich auch, ja, diese sehr massive Silvesterrandale hier in Berlin, die ich ja selber vor Ort erlebt habe, das war ja eine einzige Rache, ja, dieser ganzen unterdrückten, irgendwie migrantischen Subproletariats, was hier 3 Jahre lang von den Bullen überall ständig irgendwie drangsaliert und terrorisiert worden ist. Und du hast es schon Tage vorher in dieser Stadt gespürt, irgendwie, das wird dieses Silvester tierisch knallen, ja. Die Einzigen, die sich davon haben überraschen lassen, waren die Berliner Bullen, die sonst ja immer prima aufgestellt sind. Aber das hatten sie nicht auf dem Zettel. So.
Ja.
Und dann haben sie halt richtig auf die Fresse bekommen. So.
Ja.
Und das ist eine proletarische Revolte gewesen. Das Problem ist, dass kaum jemand vor Ort war und die Leute, die darüber schreiben, irgendwie Linke, die darüber schreiben, irgendwie Bullshit schreiben. Ja, irgendwie so. Ja, also das Entpolitisieren irgendwie und statt da zu gehen, sagen, du, das ist ja spannend, ja, also da findet sowas hier statt, was hier sonst nie stattfindet. Das wäre jetzt mal Zeit, irgendwie uns da ein bisschen, ne, analytisch mit auseinanderzusetzen. Aber es ist ja Pustekuchen, ja. So, genau.
Ja. Ja, naja, die Frage, und das ist aber auch, glaube ich, eine, die wird ja auch in Frankreich dann immer wieder diskutiert, wo das ja viel mehr aufkommt, ist ja aber auch, ne, nehmen wir jetzt die krassen Unruhen in den Banlieues, damals in den Nullerjahren. Also ich hatte zuletzt nochmal einen Beitrag dazu gehört, ne, jetzt irgendwie 20 Jahre später, wie sieht es da aus? Und natürlich gab es da ja auch viel staatliches Einwirken in das Ganze. Und ich weiß ja nicht, wie du das. Das ist natürlich, ne, ich will jetzt kein Patentrezept von dir haben, das können wir immer alle nicht aufstellen. Aber das ist ja, glaube ich, nach wie vor so diese große Frage, die dann halt irgendwie so bleibt. Weil wenn dann tatsächlich vielleicht auch kurzzeitig so der Scheinwerfer auf solche Ereignisse fallen, dann gibt es, wo sich wahrscheinlich Linke dann auch immer freuen, die erste Reaktion darauf, da findet jetzt ein bisschen Sozialarbeit statt, da werden jetzt vielleicht hier und da irgendwelche Lädchen aufgemacht, da gibt es vielleicht auch hier und da irgendwie so Sachen, wo man zusammenkommt, aber alles sozusagen auch staatlicherseits gefördert. Was ich jetzt auch nicht komplett in Abrede stellen möchte, aber man könnte jetzt natürlich ja sagen, eigentlich will man ja auch was anderes hinaus. Man will ja nicht diese Abhängigkeit so in der Form haben. Was wäre denn so dein, blöd gesagt, was wäre denn so dein Ansatz da drauf? Also was müsste eigentlich daraus kommen? Müssen es Räte sein? Müssen es Stadtkomitees sein? Ich meine, in deinem Text äußerst du dich ja auch einmal so ein bisschen süffisant über Stadtteilarbeit und siehst das eigentlich als ein eher gescheitertes Projekt innerhalb von Deutschland. Also wie könntest du das so ein bisschen umreißen?
Ich finde Stadtteilarbeit eigentlich ein sehr spannendes Thema, auch gerade wenn man überlegt, revolutionäre Politik zu machen. Ja, und das hat ja in West-Berlin eine lange Geschichte. Ja, die erste Hausbesetzung in West-Berlin hat im Märkischen Viertel, das ist so ein Neubau-Ghetto, stattgefunden. Ja, das Konzeptpapier dazu hat Ulrike Meinhof damals verfasst. Ja, ist so, ne?
Ja.
So. Das waren Jugendliche und Anwohner, die haben dann halt, ne, da war halt diese 70er Jahre, Mitte der 60er, End-60er halt dieses Ghetto gebaut worden und aber es gab kein soziales Zentrum irgendwie sowas. Da haben sie, haben wir die Schnauze voll, haben da was besetzt irgendwie, wir brauchen hier ein soziales Zentrum für uns als Jugendliche. So. Das war die erste Hausbesetzung in West-Berlin. Und auch diese Hausbesetzerbewegung, ja, war ja auch. Das war ja, die war ja durchaus sehr heterogen, aber die war ja auch eine soziale Bewegung, die war ja auch eine Stadtteilbewegung, ja. Die war ja nicht nur in den sogenannten Szene-Hochburgen wie Kreuzberg, ja, oder selbst Schöneberg. Schöneberg wurde ja erst durch die Hausbesetzerbewegung zu einem Szene-Ort, ja. Aber die hat ja auch, ne, irgendwie auch andere Bezirke, also hat ja fast alle Bezirke. In Wedding gab es, glaube ich, 20, 25 besetzte Häuser. In Charlottenburg gab es ein altes Dankelmann-Kiez, ist eigentlich auch, zwar Charlottenburg eigentlich eher ein bürgerlicher Bezirk, aber Dankelmann-Kiez auch ein alter Arbeiter-Kiez. Also sprich, das war ja auch eine soziale Bewegung. Das ist für mich auch Stadtteilarbeit. So.
Ja.
Und das hat ja auch sehr viele proletarische Jugendliche und dazu gehörte ich auch angezogen.
Ja.
Ja. Sprich, es geht ja nicht immer, also es ist immer die Frage, also wenn ich Stadtteilarbeit mache, also ist es authentisch und bin ich da wirklich Teil von etwas? Ja, also wenn ich hier, was ja hier die ganzen Partizipations, hier Deutsche Wohnen in eigenen Geschichten, dieser ganzen Blödsinn, was ja so durchsieht, ist ja, dass da irgendwelche mittelständischen Aktivisten kommen irgendwie und dann da irgendwie halt den ganzen Unmut versuchen zu aufzusaugen. Am Ende kommt dann bloß ein blödes Volksbegehren oder irgendwelche Unterschriften, Listen raus und die Leute werden weiterhin, und ich wohne selber in so einem Neubau-Ghetto, ja, hier bei Städtisch Wohnungsbaugesellschaft, wir haben hier jeden Monat ein Treffen, Mietertreffen, und da sitzen die ganzen Alten, die sind alle nochmal 10 Jahre älter als ich. Aber die sind hier schon seit 10, 15 Jahren organisiert und haben hier festen Mietertreff. Also ich muss da nicht von außen kommen, aber ich wohne jetzt hier im Ghetto und ich gehe, soweit ich es zeitlich schaffe mit meiner Lohnarbeit, gehe jeden Monat hin und bin dann einfach Teil davon, ja. Und sprich, was ich sage ist, das geht nie von aus, es geht nur von innen. Ja, also die roten Brigaden sind in die Fabriken gegangen. Das war eine tolle Geschichte. Ne? Die Frage wäre gewesen, ne? Wie hätte sich denn eine RAF, wie hätte sich eine Bewegung 2. Juni denn im Proletariat, also in den proletarischen Orten nur wie verankern können? Ja, also der 2. Juni, das waren ja zu 80%, 90%, glaube ich sogar, als proletarische junge Menschen und wie die sich dem angeschlossen haben, aber die waren natürlich alle sehr subkulturell geprägt und gerade mit dem Brechen, ja, mit dem ganzen Beschäftigen, mit dem Brechen, mit dem, was sie vorgefunden haben an Gesellschaftsordnung. Ich glaube, dass es da wenig Bedürfnis gab, aber trotzdem sind auch welche von denen in die Fabriken gegangen. Ja, also die spannende Geschichte wäre gewesen, zum Beispiel, ja, also ich denke halt, ich analysiere die Situation so Anfang der 70er und sage, jetzt brauche ich jetzt hier eine bewaffnete Fraktion und wie kann ich mich trotzdem gleichzeitig sozial verankern? Das ist dann halt die Frage. Und die Frage stellt sich heute genauso. Also ich glaube, die nach dem bewaffneten Kampf gerade nicht so, wie die Kräfteverhältnisse sind, aber es ist doch die Frage, wie kann ich mich denn verankern?
Aber
Aber,
ja.
genau, und da einen kurzen Bogen wieder zu schlagen und das ist ja auch etwas, was ich dann auch kritisiert habe an Burkhard Garveks Text, ja, der am Schluss ja so ein euphorisches, ja, die Zeit ist wieder reif hier für eine revolutionäre Geschichte und der macht ja aber einfach macht eine Klammer auf und der packt da lauter Identitäten rein, unterdrückte Schwule, unterdrückte Queers, unterdrückte, weiß ich nicht, was alles, ja, alles, alle möglichen Unterdrückungsverhältnisse, Klammer zu irgendwie, und dann diese Sammlung der Identitäten irgendwie ergeben dann irgendwie eine revolutionäre Mischung, aus der irgendwas entsteht. Das ist natürlich Bullshit. Also muss man einfach mal, also ohne jetzt ausfallen zu werden zu wollen, aber es ist natürlich Bullshit irgendwie. Und das ist total überholt, die Identitätspolitik, die ist seit Jahrzehnten gescheitert. Wird immer wieder aufgewärmt, genau, und da fangen die Probleme an, ja, wenn man nicht in der Lage, die spannende Frage wäre doch genau, was könnte denn heutzutage revolutionäre antagonistische Politik sein? So, wo, und das kann ich ja, wo sind denn Risse in der Gesellschaft sichtbar, wo ich intervenieren kann? So. Und wenn ich, dann muss ich hier und heute gucken, dann gibt es da jede Menge Leute, die keinen Bock auf den Krieg haben, die keinen Bock auf die Aufrüstung haben, ja, die aber zur Wagenknecht-Demo gehen oder BSW wählen oder die Linke wählen, weil sie nicht anders wissen. Aber ich sage trotzdem, in diesem Land gibt es verdammt viele Leute, die keinen Bock auf Krieg haben, die keinen Bock drauf haben, auf die ganze Ausbrüstung, auf die Umverteilung irgendwie, die keinen Bock drauf haben, dass wir hier in so eine Kriegswirtschaft reingehen, ja. So, die Leute verstehen den Zusammenhang, ja, und es sind gar nicht so wenige. Auch ein Genosse von mir war hier auf einer Streikversammlung, beziehungsweise eine öffentliche Kundgebung. Da waren Leute, die im Krankenhaus arbeiten, die bei der BSR arbeiten, in so verschiedenen Sektoren, die hatten irgendwie, und die hatten mir total begeistert davon erzählt. So meinte, es ist besser als alle linken Demos auf den letzten Jahren gewesen ist. Also die Leute haben da, die hatten total, die haben alle total den Prass, ja, die sehen halt irgendwie, was sie an Reallohnverlust haben. Und sie sind in der Lage, die Zusammenhänge zu sehen. Sie sehen den Zusammenhang zwischen dem, dass sie Reallohnverlust haben, und dem, dass es Aufrüstung gibt und dass es die Tendenz zum Krieg gibt irgendwie. Sie sehen die Repressionen irgendwie. Sie sehen das alles, ja? So. Sie haben noch keine Antwort darauf, wie sie sich organisieren können adäquat irgendwie, um dann Gegengewicht zu schaffen. Aber es gibt da durchaus alle möglichen Punkte, wo man intervenieren könnte. Aber ne, wir hatten hier großen Streik vor ein paar Jahren, irgendwie Berliner Krankenhäuser und so weiter und so fort. Es gab da eine Demo, da ist dann so geschlossen einmal die gesamte Berliner Szene Linke irgendwie dann mitmarschiert, aber ansonsten hat die den Scheißdreck interessiert. Und der zog sich über Monate, ja, so. Und das ist sicher ein Unterschied zu Italien, dass es da einfach Leute gibt, die, wenn da Streiks sind, die da versuchen, ne, irgendwie mit den Leuten in Kontakt zu kommen und zu gucken, wo gibt es hier einen Punkt, wo wir vielleicht mal gemeinsam was machen können. So. Sprich, man muss vielleicht mal was anderes machen als die x-te blöde Demo mit dem gleichen irgendwie Chat-GBT-Aufruf und dem gleichen Scheiß irgendwie in irgendeinem Szeneviertel unter totaler Bullenkontrolle und ich weiß nicht mehr, was das alles soll. Also, genau.
Ja, na ich würd's vielleicht einerseits nicht ganz so düster mal malen und andererseits auch gern, und wiederum, wenn du dann so auf die, ich sag jetzt mal, Ausgebeuteten ein Auge wirfst, trotzdem auch immer mit einer gewissen Skepsis drauf gucken, weil ich bin natürlich bei dir, dass ich immer sage, ich bin auch in einem Beruf tätig, wo eigentlich schon fast rituell, sobald der neue Tarifvertrag ansteht, da symbolisch da irgendwie ein paar Tage gestreikt wird und man redet sich gegenseitig Mut zu. Und ich merke dann halt trotzdem so, wenn ich dann mit Kolleginnen und Kollegen da ins Gespräch komme und so, wie gesagt, das ist halt immer alles wahnsinnig immer auf ein Ziel ausgerichtet, was staatlich reglementiert ist. Also es ist immer ganz schwer, das so rauszukriegen aus den Köpfen, dass wenn man vielleicht aber auch tatsächlich mal einen Sprung mehr wagen möchte, als immer nur an irgendwelchen Stellschrauben rumzudoktern. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, ob da wirklich, zumindest hierzulande, da wirklich sich da so viele irgendwie begeistern lassen. Also da ist dann trotzdem immer ganz schön viel Hörigkeit. Es ist auch, glaube ich, ein Problem, wo ich auch immer mit mir hadere. Wie gut ist das eigentlich, dass zwar einerseits von anderen Ländern immer gesagt wird, ja, hier gibt es große und starke Gewerkschaften, und auf der anderen Seite denke ich mir, das ist alles so dermaßen institutionalisiert, da kann auch irgendwie gefühlt gar kein Impuls irgendwie von irgendwas Wilden irgendwie entstehen, so von unten. Das ist irgendwie alles immer schon so in so festen Bahnen drinne. Naja, bin ich halt ein bisschen skeptisch.
Also
Aber
ich denke halt, wenn ich kurz unterbrechen darf,
ja.
man muss es in der Widersprüchlichkeit sehen. Weißt du, das ist doch das Spannende. Du hast doch völlig recht. Natürlich, also erstens sind ja bloß doch irgendwie heutzutage irgendwie, also so die Kernindustriebetriebe und der öffentliche Dienst gewerkschaftlich organisiert. Jenseits davon findet ja gewerkschaftliche Arbeit kaum noch statt. So. Ist ja auch genauso in Frankreich ja auch nicht anders, wenn die da immer ihren sogenannten Generalstreik haben. Streikt da eigentlich auch bloß irgendwie Teil des öffentlichen Dienstes irgendwie, die Kernkraftwerke und und da, wo die CGT noch ihre Finger drin hat, der Hafen von Marseille und dieses und jenes. Aber das ist ja kein Generalschrank, nicht mehr, mehr ansatzweise. So.
Ja.
Ja, es ist alles sehr, sehr vage und natürlich haben wir diese ganzen reformistischen Gewerkschaften, ja, und es gibt ja, aber trotzdem sage ich, man kann ja erstmal dahin gehen und man kann sich ja erstmal damit auseinandersetzen und man kann ja auch mal ein Gefühl für Stimmung entwickeln. Und ich fand zum Beispiel diesen BVG-Streik, den wir hier in Berlin hatten, also die waren total auf Krawall gebürstet, die Kollegen der BVG, ja. Und die Forderungen, die sie da durchgesetzt haben, sind ja, diese Tarifabschlüsse hat ja keiner erreicht, seit 10 Jahren nicht mehr. Ja. So, während überall so, und warum natürlich? Weil es eine strategische Option ist, wenn du natürlich hier der ganze Nahverkehr hier irgendwie einfach mal 1-2 Tage stillsteht irgendwie und dann immer mit der Drohung unbegrenzter Streik. Und da haben sie eine Schlichterkommission eingesetzt und natürlich die Gewerkschaftsspitze Kompromiss ausgehandelt und so weiter und so fort. Aber trotzdem, die Stimmung war, ey, wir lassen uns hier nicht mehr verarschen, irgendwie sowas, irgendwie. Und sie haben eine unglaublich hohe Forderung durchgesetzt. Nicht die Maximalforderung, die sie haben wollten. Und ich glaube, die Bereitschaft zum unbegrenzten Streik war da. Aber es war, hat gezeigt, irgendwie sowas, einfach wie so, man kann auch mal Erfolge haben, ja, so. Und die Aussicht, ja, so eine Stadt wie Berlin mal so 2-3 Wochen lang praktisch mit keinem funktionierenden Nahverkehr mehr, ich finde das spannend, so. Und das sind halt so Sachen, wo Sachen vielleicht zusammenkommen können, ja, also.
Du meinst, dass die beim nächsten Mal mit der Vulkangruppe zusammenarbeiten?
Das ist so die visionäre Perspektive, aber im Prinzip genau das in die Richtung, ja? So gedacht, ja. Also wie können denn diese verschiedenen Klassenkampf kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken, ja? Also der BVG-Streik ist genauso ein Ausdruck für mich von Klassenkampf wie die Silvesterrandale hier in Berlin. So, das sind verschiedene Klassensegmente, die haben eine unterschiedliche Color, wie man im Amerikanischen sagt, ja, die haben unterschiedlichen Hintergrund, also gibt es eine Menge Unterschiede, ja, und die einen sind entgarantiert, die anderen in einem Verkehrsunternehmen, was eigentlich den öffentlichen Dienste nahestehend ist, ja, also sehr, sehr große Unterschiede, aber es sind beides Ausdrücke von Klassenkampf. Und die spannende Frage ist ja, wie kann man sowas zusammendenken und was ist die Aufgabe der revolutionären Antagonisten da drin, ja, und wie sowas, wie sie denn da drin eine Perspektive glaubhaft entwickeln können, in der sich Leute wiederfinden können, so.
Ja, klar, also ich bin auch bei dir, also für mich ist beim Streik auch immer natürlich der ganz interessante Punkt dabei ja auch einfach der, dass man da, ne, in einer bestimmten Konfrontation ja einfach erstmal zueinander findet und so. Und da kommen manchmal Konstellationen zustande, die sich vorher sonst hätte nie finden können. Also, weil du BVG-Streik erwähnst, es ist eine kleine nette Geste, aber ich hatte auch meinen Spaß damit, dass halt zum Beispiel dann auf irgendwelchen BVG-Zügen, also ich habe das zumindest vereinzelt beobachtet, so von irgendwelchen Sprühern solidarische Grüße an den Streik gemalt worden. Und man wüsste, würde dieser Streik nicht stattfinden, würden die sich wahrscheinlich gegenseitig an die Gurgel gehen, irgendwelche BVG-Arbeiter und irgendwelche Sprüher. Und in solchen Momenten kann ich mir vorstellen, ohne dass wahrscheinlich irgendwelche Mitarbeiter das halt so offen sagen würden, freuen die sich wahrscheinlich dann trotzdem über so eine Geste, die dann halt irgendwie so kommt. Und das sind natürlich diese Momente, wo ich so denke, cool, da kommen vielleicht auch einfach mal sozusagen, ne, Zusammenschlüsse irgendwie zustande, die unter anderen Umständen oder im Normalbetrieb nie zustande kommen würden.
Ja. Genau, und die Frage wäre, genau, und die Geschichte ist halt, also genauso, wenn man sagt, und ich glaube, dass mir ja die meisten Leute dabei folgen würden bei dieser Behauptung, ne, mit der generellen Tendenz im Krieg. Also was wäre denn hier eine glaubwürdige Antikriegspolitik? Ja, wenn ich natürlich das mache, irgendwie sowas, dass ich hier einfach, was hier Großteil der Szene Linken auch gemacht haben, ja, also einfach diese primitive Erzählung, der böse Russe überfällt die arme Ukraine, die für Freiheit und was ich verstehe, irgendwie, und Putin ist eigentlich ein Faschist Und jetzt müssen wir alle die, ne, und dann läuft man da irgendwie mit den ganzen Ukraine-Fahnen als anarchistischer Block auch auf so einer Massendemo, wo denn die führende politische Klasse der BRD ihr Aufrüstungsprogramm gleichzeitig verkündet. Ja, also wenn man sich auf so einen ganzen Bullshit-Bingo einlässt, dann darf man sich nicht wundern, dass man völlig gesellschaftlich, völlig isoliert ist, nichts zu sagen hat und nichts auf die Reihe kriegt. Die spannende Frage wäre ja, irgendwie, wie denn Widerstand gegen diese generelle Tendenz zum Krieg irgendwie sowas möglich ist zu organisieren. Und zwar jenseits dieser ganzen bescheuerten Bahnknechte-Demos, jenseits dessen, dass man sich da denkt, irgendwie in diesem Krieg auf irgendeine Seite schlagen zu müssen. Also, das sind spannende Fragen, aber dazu müsste man ja überhaupt mal eine analytische Position dazu haben, was dieser Krieg überhaupt ist, wie die Ursache ist, wie die Zusammenhänge sind. Und selbst daran scheitert es ja. Es geht ja sofort irgendwie sowas, genauso wie beim Nahostkonflikt, ja, in so eine moralisierende, irgendwie in Zwei-Lager-Mentalität über. Ja, also die einen sind die Antisemiten und die anderen irgendwie sind die Völkermörder und so ist es genauso, ja. Also. Ja, bist du für oder gegen? Ja, also nee, ich bin in den Krieg und ich ordne diesen Krieg ein irgendwie in die globale geopolitische Situation, in die wir haben. Ja, und dass Russland versucht hat, irgendwie aus dieser Situation rauszukommen, dass sie strategisch eine unbedeutende Mittelmacht werden. Ja, und das hat viel was damit zu tun, was die NATO die ganzen Jahre vorher gemacht hat. So, ich würde jetzt nicht sagen, die NATO hat Putin eine Falle gestellt, er ist da reingetappt, sondern es sind einfach die Kräfteverhältnisse. So. Und was Trump jetzt gemacht hat, und das ist das Faszinierende, ja, dass Trump dann einfach daherkommt und wieder mal auch in der Frage all in geht und einfach mal sagt, Biden und alle sagen wir schon seit Jahren, ne, unser großer Gegner ist eigentlich nicht mehr Russland, weil die sind halt nicht mehr so von Bedeutung, sondern unser großer Gegner, die große Konfrontation ist China. So, ja, wissen ja auch alle, sagen ja alle. So. Und was er macht, ist irgendwie so was ganz einfach. Er versucht mit der ganzen Nummer, ne, so Friedensverhandlungen, Ukraine und Gespräche mit Putin. Er versucht irgendwie dann Heil reinzutreiben irgendwie und zwischen dem, was sich China und Russland gerade infolge des Ukraine-Krieges mehr aneinander wieder angenähert haben. Ja, so. Das ist ja alles Geopolitik und so muss man das ja begreifen, so muss man das analysieren und einordnen und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist da drin eine revolutionäre Position? So. Aber die meisten Sachen, die ich denn dazu lese, sind keine revolutionäre Position, das sind moralische Vorhaltungen, so von Menschen, die dann so tun, als wenn sie was Besseres sind. Und da kannst du ja keinen Blumentopf mitgewinnen.
Ja, oder halt eben das, was ich schon vorhin meinte, dass halt so eine Allmacht von Angst stattfindet, dass man teilweise sich ja sogar der Kritik an seiner eigenen Position irgendwie bewusst ist, wenn man sich dann auf irgendeine Seite schlägt, aber man dann trotzdem immer das damit begründet, naja, man sei ja dann trotzdem für das kleinere Übel. Jetzt stell dir mal vor, ne, der andere, der würde und so. Aber da denke ich mir ja auch, also wenn du sozusagen immer mit dieser Denke an Konflikte auf dieser Welt herangehst, dann, ja, da wird sich auch nie ein Horizont aufmachen, der über das Bestehende hinausgeht und tja, dann drehen wir uns irgendwo auch in einer gewissen Art und Weise im Kreis oder machen im Endeffekt eigentlich immer sozusagen Verteidigungskampf für den Status quo. Und das bringt uns ja auch nicht weiter. Ja.
Genau. Ja, ist ja schon fast ein
Ist schon
Schlusswort.
fast ein Schlusswort und tatsächlich ist das eigentlich auch trotzdem noch meine allerletzte Frage an dich. Genau, du hast das vorhin schon gesagt, ne, mit den Empire im Endgame. Und was ich an deinem Text dann trotzdem auch motivierend und auch schön fand zu lesen, dass du am Ende ja trotzdem keiner bist, der da irgendwie, wo das Glas irgendwie halb leer ist. Also das hast du im Gespräch jetzt auch immer mal durchklingen lassen. Und die Tendenz gibt es ja eben definitiv, das hast du benannt. Und ich würde auch meinen, auch in so einem, ja, wahrscheinlich antagonistisch, aufständischen, anarchistischen, was auch immer Milieu, gibt es das ja echt nicht zu selten, dass man ja teilweise bewusst eigentlich sagt, wir geben uns nicht irgendwelchen Illusionen hin über diese Gesellschaft und über die Zukunft, ne, das, was man vielleicht dann streckenweise als so anarcho-nihilistisch irgendwie bezeichnet und was da alles so für Unterströmungen gibt. Also es gibt ja auf jeden Fall diese Tendenz, lasst euch darauf ein, es kann eigentlich fast nur schlimmer werden, aber daraus speist sich dann teilweise auch eine Motivation zum Kampf, zum Antagonismus. Du machst ja das Ding eher vielleicht ein bisschen anders auf und sagst halt so, nee, ich glaube, das hat schon auch viel eher was mit Hoffnung irgendwie zu tun. Und im Vorgespräch, das ist mir noch so hängen geblieben, hast du mir ja auch gesagt, ich bin eigentlich hoffnungsvoller als noch vor 10 Jahren beispielsweise. Und das jetzt vielleicht gerade aus dem Mund eines, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, vielleicht das so als Abschlussfrage. Was macht dir da jetzt Hoffnung und was spricht für dich eigentlich gegen diese These, alles ist illusionslos und daraus speist sich eigentlich doch die tatsächliche Kraft?
Also, ich kann viel mit dieser anarcho-nihilistischen Geschichte anfangen. Ich kann sie gut nachvollziehen. Es gibt ja auch Place is the Flames. Ich hoffe ja immer noch, dass mal ins Deutsch übersetzt wird. Ja, und bestimmte Geschichte aus Griechenland. Ich finde es ja alles sehr spannend. So, ja. Kann ich nachvollziehen, ist aber nicht meine Position. Aber ich will nur sagen, ich kann sie nachvollziehen. Ja, zu sagen, weil es ja eine Position ist, zu sagen, egal wie schlimm es wird, irgendwie sowas, auch wenn ich die These habe, es geht hier sowieso alles zu Ende, geht es darum, als Mensch da drin irgendwie sich zu organisieren, Widerstand zu leisten, irgendwie um diese Schweine noch dafür zur Verantwortung zu ziehen, die dafür sorgen, dass unsere Welt hier, wie wir sie kennen, untergeht. Also insofern sympathisiere ich damit, ja, aber es ist nicht meine Sache. Meine Position ist, dass Geschichte immer total ungeschrieben ist, ja, und dass es sehr schnell sehr massive radikale Veränderungen geben kann, ja. Und ich glaube, dass der Kapitalismus massiv in der Krise steckt, ja. Die schleppen überall, in den USA, China hat so viel Blasen, ja, also ökonomisch gesehen, so viele Blasen. Und natürlich, weil es ja so Staatskapitalismus ist, sind sie da prima in der Lage, ganz viel zu regulieren, aber davon verschwinden ja die Blasen nicht, ja. Und also, und wir haben ja gesehen, als da DeepSeek heißen die, ne, genau, da irgendwie, ne, auftauchte und dann die ganzen Tech-Kurse in den USA, ja, irgendwie innerhalb von 24 Stunden sowas von gecrashed sind, da ich glaube, weiß ich nicht, ich habe unglaubliche Zahlen, 200 Milliarden irgendwie, glaube ich, an einem Tag irgendwie an der Börse vernichtet worden sind. Also ne, die Finanzkrise, Lehman Brothers und all diese Krisen haben wir ja, ne, und die finden ja weiter statt und sie produzieren ja dann auch wiederum, weil es ja Auswirkungen hat, irgendwie so Widerstand, Klassenkampf, ja, damals, ne, Austeritätspolitik. Wir erinnern uns, was Griechenland los war. Ne? Dann haben sie von der Troika damals oktroyiert bekommen, jetzt hier, ne? Irgendwie, was sie alles einzusparen haben. Diese Riesenproteste, diese tagelange Belagerung des Parlaments, irgendwie. Also eine Unruhe, die große, breite Teile der gesamten Bevölkerung ergriffen hat. So. Also ist ja alles spannend und ist doch alles offen. Und ich sage nur, Geschichte wird bestimmt, und wir leben im Kapitalismus irgendwie. Das ist vielleicht keine populäre Meinung, aber ich, so wie jetzt in meinem hohen Alter, bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich erstmal in meinem Leben sage, also Kapitalismus ist für mich der Hauptwiderspruch. So, sprich, Geschichte wird gestaltet hauptsächlich durch diesen Hauptwiderspruch, und in den ganzen Krisen, die der Kapitalismus hat, die Notwendigkeit daraus Lösungen zu finden, wie er weiter Verwertung generieren kann, mit der Tendenz zum Krieg, mit den Widersprüchen, die es erzeugt hat, und auch, was sich gezeigt hat, wie selbst in einem fast weltweiten totalitären Ausnahmezustand, wie viel Widerstand, wie viel Subversion da noch und Widerspruch möglich ist. Ich sehe das alles gar nicht so schwarz. So, ich glaube, dass wir in einer Zuspitzung leben, und das erlebt ja jeder, der Zeitungen liest, Nachrichten hört, der sich irgendwie ansatzweise mit Gesellschaft, Politik beschäftigt, sieht ja diese unglaubliche Dynamik. Also es ist ja ein Rad, was sich scheinbar immer schneller dreht. So, aber die Situation gerät für alle zunehmend außer Kontrolle, auch für unsere Gegner. Das heißt, es wären Möglichkeiten frei, die wir nutzen können. Aber die können wir nur nutzen, wenn wir uns wirklich von identitären, von alten, blöden Gewohnheiten lösen und uns mal wirklich wieder versuchen, ansatzweise analytisch auf der Höhe der Zeit zu bewegen und davon ausgehend zu sagen, das und das sind heute revolutionäre Interventionsmöglichkeiten und da setzen wir mal an. Ja, also wir müssen einfach mal eine andere Platte auflegen. So.
Okay, dann danke ich dir vielmals für die doch auch hoffnungsvollen Schlussworte. Ich danke dir vielmals auch und nehme auf jeden Fall raus, wir müssen definitiv mehr auch in die Texte von außerhalb reinschauen, wo du ja dankenswerterweise auch immer sehr großartige Übersetzungsarbeit leistest. Und ich danke dir für diesen super interessanten Austausch und ja. Vielen Dank und vielleicht auch irgendwann mal wieder.
Ja, ich bedanke mich auch. Es kam mir sehr entgegen. Ich meander ja auch schriftlich bei vielen. Ich finde auch sonst viel. Ich hoffe, ich habe das halbwegs verständlich rübergebracht. Es ist immer ein bisschen schwierig, finde ich, so Freitext zu sprechen. Aber ich fand es, ja, danke für die Gelegenheit. Und auf ein Wiederhören. Tschüss.
Ciao.